Hallo und herzlich willkommen zu Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen. Der Podcast von Anna-Luise Fuchs und Laura Henke zum Thema Selbstvermarktung als Coach, Berater und Persönlichkeitsunternehmerin. Wir haben ja in den letzten Folgen, wenn ihr da schon dabei wart, so über das Thema Design unter anderem auch gesprochen. Und wenn es dann darum geht, dass ihr als Unternehmerinnen eure Logos, euer Unternehmensdesign entwickelt. Und da haben wir ganz viele Beispiele so verwendet, die eher so aus dem Bereich Konsumentenprodukte stammen. Weil jeder kennt den Nike Swoosh und so klassische, ikonische Markenzeichen. Aber ihr als Coaches, Berater, Unternehmerinnen fragt euch wahrscheinlich, ja gut, aber ich verkaufe ja keinen Turnschuh. So, und deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen mal drauf ein, wie unterscheidet sich denn speziell Dienstleistungsmarketing vom, ich sag mal, normalen, also Produktmarketing. So, das, was ihr anzubieten habt, kann man nicht in die Hand nehmen und nicht schmecken und erproben, sondern da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Und wie wirkt sich das dann jetzt auf euer Marketing aus? Das ist so die Frage. Genau, und ich würde sagen, lass uns das mal auseinandernehmen. Wie unterscheidet sich Dienstleistungsmarketing von Produktmarketing?
Wir sind ja in den letzten paar Folgen da schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass gerade als Dienstleistungsmarketing das Thema Qualität in der Kommunikation natürlich eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied, den wir halt machen müssen, den hast du eben schon genannt. Du kannst eine Dienstleistung nicht wie ein Produkt vorher testen. Also du kannst nicht in den Apple Store gehen und das neue iPhone 12 in die Hand nehmen und gucken, liegt das gut in der Hand, passt mir das, gefällt mir der Bildschirm und so weiter. Das geht bei einer Dienstleistung nicht. Genauso kannst du es nicht anprobieren wie einen Turnschuh. Und in der Marketing-Fachwelt sozusagen reden wir da von einer asymmetrischen Informationsverteilung. Also das ist natürlich nichts, was der Kunde jetzt bewusst sagt. Er sagt nicht, okay, ich muss, das ist eine Dienstleistung, da muss ich anders angesprochen, anders abgeholt werden. Aber der Kunde fühlt natürlich diese Unsicherheit, die dadurch entsteht. Also er merkt, ich würde ja gerne 300 Euro die Stunde für ein Coaching ausgeben, aber ich weiß natürlich nicht, ob mir das jetzt was bringt, ob mir der Coach sympathisch ist, ob dieses Geld wirklich irgendwie gut investiert ist. Ihr als Coach wisst das natürlich schon. Ihr wisst auch, was ihr dann mit dem dementsprechenden Kunden macht. Der Kunde weiß es nicht. Und diese Unsicherheit ist sozusagen das größte Problem, was wir im Dienstleistungsmarketing haben, dass wir auf alle möglichen Art und Weisen versuchen müssen, den Kunden da abzuholen und die Unsicherheit, soweit es geht, zu reduzieren, damit wir ein Qualitätsversprechen erreichen können und damit wir dem Kunden beim Kauf ein gutes Gefühl geben können.
Interessant.
Dienstleistungen sind natürlich klassischerweise etwas, was, ich würde mal sagen, das größte Problem ist ja das Produkt, die Dienstleistung. Entsteht in dem Moment, in dem der Kunde einen Kaufvertrag abgeschlossen hat und sich mit euch hinsetzt. Das heißt, er kann das Produkt gar nicht vorher testen, denn solange er nicht bei euch auf dem Stuhl sitzt oder vom Computer oder mit euch im Wald spazieren geht, je nachdem, wie auch immer ihr coacht, solange kann er das Produkt nicht testen, weil das Produkt gibt es faktisch erst in dem Moment, in dem der Kunde euch gegenüber sitzt. Genau, das ist sozusagen die Informationsasymmetrie, dass ihr einfach dem Kunden das nicht vorher zum Testen anbieten könnt. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir machen irgendwie vorher ein kurzes Testgespräch, Viertelstunde und so weiter. Da wären wir schon im Bereich der Maßnahmen. Was kann man denn tun, um die Unsicherheit zu vermindern? Aber grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, Dienstleistungen sind ein unsichererer Kauf als ein Produkt.
Ja, ich habe mich während du erzählt hast, was jetzt sozusagen das Problem der Dienstleistung ist, habe ich mich gefragt, wie ist denn das mit anderen Dienstleistungen? Also irgendwie, ich tue mich leichter zum Friseur zu gehen als zum Coach oder zum Physiotherapeuten. Gut, da habe ich irgendwie, wenn ich meine Haare nicht schneide, sehe ich irgendwann aus wie, keine Ahnung, Methusalem oder so. Und wenn mir irgendwas wehtut, dann habe ich da einen anderen, vielleicht einen anderen Druck auch oder so. Aber warum tue ich mich da leichter als jetzt eben gerade beim Coach? So, also es ist dann ja auch nicht jede Dienstleistung gleich, oder? So, kann man da nochmal irgendwie das speziell irgendwie rausarbeiten?
Das stimmt. Und wenn du mal ehrlich bist, tust du dich wahrscheinlich sogar beim Friseur noch mal leichter als beim Physiotherapeuten. Weil beim Friseur weißt du relativ genau, was er da tut und du kannst ihm auch vorher sagen, was er tun soll. Und im Endeffekt, also ganz ehrlich, wenn er es verkackt, auf gut Deutsch gesagt, gibt es immer noch Mützen und die Haare wachsen nach. Aber beim Physiotherapeuten, also würde ich persönlich jetzt aus meinem Bauchgefühl sagen, macht man nochmal einen Unterschied. Und wissenschaftlich gesehen ist das auch tatsächlich so. Also es gibt bei allen Dienstleistungen dieses Problem sozusagen der Unsicherheit, aber es gibt das nicht im gleichen Maße. Also man staffelt das tatsächlich. Es gibt im Marketing, in der Marketingtheorie sozusagen, es gibt so eine Matrix aus den drei Beurteilungsmöglichkeiten von Leistungen. Mhm. Leistungen jetzt mal ganz im Allgemeinen gesprochen. Das nennt sich Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften und Vertrauenseigenschaften. Also daraus baut man so eine Art 3D-Matrix, wo man eigentlich alle Leistungen darauf einordnen kann.
Ah, okay.
Ist jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Ich weiß, das ist jetzt super theoretisch, aber bear with me sozusagen. Ich erkläre das mal kurz. Also Sucheigenschaften liegen dann vor, wenn der Kunde vor der Inanspruchnahme durch Suchen im Internet beispielsweise oder durch Inspizieren des Produktes, wenn der Kunde vor der Inanspruchnahme der Leistung beurteilen kann, wie die Leistung ist.
Mhm.
Also er kann sie inspizieren.
Also das ist ja eigentlich
ist bei Dienst,
beim klassischen Turnschuh oder so, wo ich es wirklich aus dem Regal und in die Hand nehmen kann. Mhm. Und sagen kann, okay,
genau,
so pufferig ist die Sohle oder so.
Genau.
Mhm. Okay.
Genau. Du gehst in den Nike-Store, probierst den Turnschuh an, läufst vielleicht mal eine Runde. Es gibt ja mittlerweile so Läden, die sogar dann so eine Laufbahn haben oder was auch immer. Und testest halt irgendwie mal ein bisschen, wie das läuft. Bei Dienstleistungen ist das fast ausgeschlossen. Also es gibt fast keine Dienstleistungen, bei denen das geht. Und insofern können wir das eigentlich schon mal weglassen auf unserer Matrix, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Dann gibt es die zweite Ebene, nenne ich jetzt mal. Das sind Erfahrungseigenschaften. Die liegen dann vor, wenn der Kunde während oder nach Inanspruchnahme einer Leistung beurteilen kann, wie diese Leistung ist, also wie die Qualität der Leistung ist, ob sie zu ihm passt und so weiter. Das wäre jetzt dein klassischer Friseurbesuch.
Mhm.
Also wenn du jetzt in eine neue Stadt ziehst und musst dir einen neuen Friseur suchen, dann kannst du natürlich ein bisschen googeln, kannst gucken, so vom, also da hast du ein paar Sucheigenschaften, weil Friseure sind ja auch aufgemacht im Sinne von, ich bin der total klassische Friseur, der 80-jährigen reichen Oma aus Berlin-Charlottenburg die Dauerwelle macht. Oder ich bin eher der Hipster-Friseur in Berlin-Neukölln, der den Hipstern den Bart frisiert. Also ein bisschen gucken kannst du da ja schon im Vorfeld, also du hast ein paar Sucheigenschaften. Aber eigentlich kannst du erst, nachdem du selber da warst und er an deinen Haaren rumgefummelt hat, kannst du beurteilen, ob dieser Friseur für dich das Richtige ist. Aber du kannst es dann tatsächlich nach der Inanspruchnahme oder vielleicht auch schon währenddessen komplett beurteilen.
Mhm.
Da bleiben keine Fragen mehr offen.
Okay, das heißt, Sucheigenschaften ist so ein bisschen, ich habe so Fotos oder andere so Darstellungen der Arbeit und Erfahrungsberichte und so als so eine Art Proxy. Und Erfahrungseigenschaft heißt, ich war da, hab's ausprobiert, hab geguckt, ob's für konkret mich taugt. Und ich sag ja, der Friseur kann meine Frise so machen, wie ich's gern hab. Dann weiß ich, okay, das war eine gute Erfahrungseigenschaft. Oder ich gehe hin, die Freundin hat davon geschwärmt, sieht gut aus. Und aber irgendwie mit meinen Drahtlocken kann er nicht so was machen. Oder so wie mit ihrer halblangen Geschichte. Irgendwie so. Okay, verstehe. Ja, leuchtet ein.
Genau, also nachdem du da warst oder auch während du da bist, kannst du sagen, okay, das ist gut für mich, das passt für mich oder halt nicht. Bei Urlaubsreisen zum Beispiel ist das auch so eine Sache. Du buchst deine Pauschalreise nach Fuerteventura oder wohin auch immer. Kannst du auch vorher nur so bedingt beurteilen. Es gibt zwar Fotos im Internet, aber das ist ja, wir wissen ja alle, dass das nicht unbedingt immer der Realität entspricht. Aber wenn du dann da ankommst, während der Reise sozusagen, kannst du es beurteilen. Du bist nicht, da bist du ja noch in der Dienstleistung. Du kannst es nicht erst beurteilen, nachdem du wieder nach Hause geflogen bist.
Das heißt, Grunde, ich komme an und sage, ah ja, Ferienwohnung taugt mir, Aussicht taugt mir, so.
Genau. Das wäre jetzt sozusagen die zweite Ebene Erfahrungseigenschaften. Dann gibt es aber noch eine dritte Ebene. Also man würde jetzt so spontan, hätte ich, als ich das erste Mal gelernt habe, hätte ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich für alle Dienstleistungen so. Du gehst hin, du probierst es aus, du kannst beurteilen. Nicht ganz, weil es gibt noch eine dritte Ebene, das sind die sogenannten Vertrauenseigenschaften. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mit deinem Physiotherapiebeispiel drauf hinaus wollte. Denn das gilt insbesondere für Ärzte oder auch für Rechtsanwälte. Das ist dann, wenn du selbst nach der Leistung, selbst nach Inanspruchnahme der Leistung, nicht komplett beurteilen kannst, wie die Qualität war. Denn wenn du beispielsweise, jetzt mal ehrlich, du gehst zum Rechtsanwalt, weil du dich beispielsweise scheiden lassen willst, whatever, oder du bist zu schnell gefahren. Gehst zum Rechtsanwalt und sagst, ich möchte bitte, dass ich jetzt nicht einen Monat laufen muss. Dann macht der da irgendwas und schleudert Paragraphen um sich. Im schlimmsten Fall gibt es ein Gerichtsverfahren. Dann kannst du das zwar alles beurteilen. Ist er freundlich gewesen? Hat er sich gekümmert? War der kompetent? Kannst du fast schon nicht beurteilen, es sei denn, du bist selber Jurist. Du kannst zwar am Ende beurteilen, hat er den Fall für mich gewonnen oder nicht. Du kannst aber nicht beurteilen, ob er das wirklich kompetent
gemacht hat. Weil ich nicht vergleichen kann. Sozusagen, wenn ich zu einem anderen gewesen gegangen wäre, wäre dann ein noch besseres Ergebnis für mich rausgekommen. Das ist wahrscheinlich der Punkt.
Genau, das weißt du nicht.
Oh.
Ob du, ich meine, wenn du selber Jurist bist, vielleicht was
anderes. Aber jetzt so als Laie weißt du es nicht. Du, mir fällt da ein, ich habe in der Uni damals, ich habe ja empirische Sozialforschung studiert, und da haben wir dieses Konzept der kontrafaktischen Evidenz gelernt. Mega wordy. Und das ist genau, da denke ich nämlich gerade, das ist genau das. Also du kannst, wenn es darum geht, wenn ich Feldstudien mache, so, und ich mache zum Beispiel mit einer Gruppe Schülern irgendwas, um zu gucken, ich mache eine Intervention, irgendwie einen Workshop oder irgendwas und gucke, verhalten die sich dann anders oder irgendwas. So, ich kann nicht zurückgehen und mit derselben Schulklasse eine andere Intervention machen und gucken, hätten die sich dann anders verhalten, weil die haben ja schon die Intervention gekriegt und sind schon fürs Thema sensibilisiert. Und ich kann auch nicht hingehen und sagen, okay, Kinder, wir machen jetzt noch einen zweiten Versuch. Ihr tut mal so, als hättet ihr den ersten nicht gelernt. Das geht nicht. Ich muss dann eine andere Schulklasse nehmen und kann die vergleichen. Aber dann sind die Kinder wieder unterschiedlich. Eine Schule ist in Charlottenburg, eine in Neukölln. Und das alleine macht schon einen riesen Unterschied. Dann ist es fast nicht mehr vergleichbar und so. Genau, deswegen immer, wenn du an einer Person eine Intervention gemacht hast, kannst du nicht zurückgehen und sagen, wir gucken jetzt mal, wie es sozusagen mit einer anderen Intervention gewesen wäre. Und das, glaube ich, ist genau das. Ich gehe irgendwo hin, lasse was machen und weiß nie, wie es gewesen wäre, hätte ich was anderes gemacht. So.
Genau, und du kannst es im Endeffekt nicht gänzlich beurteilen, ob du diesen Fall jetzt verloren hast, weil dein Rechtsanwalt Mist gebaut hat. Klar, du kannst zum anderen Rechtsanwalt gehen und dir eine zweite Meinung einholen lassen. Kannst du beim Arzt auch. Oder ob der den Fall für dich verloren hat, weil du einfach wirklich Mist gebaut hast und dieser Fall nicht zu gewinnen war vor dem deutschen Gericht. Ja, das weißt du nicht. Und ich meine, im Endeffekt, also du hast halt diese drei Ebenen, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften, Vertrauenseigenschaften. Wenn du dir ein Dreieck aufmalst aus diesen drei Ebenen, nennt sich übrigens informationsökonomisches Dreieck, der Fachbegriff ist auch egal.
Ich würde sagen, das klingt super, informationsökonomisches Dreieck ist, glaube ich, dieselbe Schublade wie kontrafaktische Evidenz. Das ist so genau, für alle, die gern mit wissenschaftlichen Keulen um sich schlagen, bam, hier bitte.
Genau. Go for it. Also du kannst dir dieses informationsökonomische Dreieck aufmalen und kannst vom Prinzip her alles irgendwo einordnen. Und wenn wir jetzt mal darüber diskutieren, wo ist da eigentlich Coaching, weil in der Fachliteratur wird das natürlich nicht so viel behandelt als Dienstleistung. Ich würde persönlich sagen, wenn ich mir das angucke, Coaching hat ein bisschen was von Erfahrungseigenschaften, weil klar kannst du, wenn nachdem du ein Coaching in Anspruch genommen hast, ein bisschen beurteilen, ob dir das taugt. Aber du kannst immer noch nicht hundertprozentig beurteilen, was der Coach da eigentlich mit dir gemacht hat.
Mhm.
Also das, wenn ich mich an mein erstes Coaching zurückerinnere, als ich selbst noch von dem ganzen Thema überhaupt keine Ahnung hatte, lange vor meinen eigenen Coaching-Ausbildungen, da bin ich da hingegangen, habe mich da anderthalb Stunden hingesetzt mit diesem Menschen, ganz, ganz hervorragender Coach, und bin anschließend rausgegangen und hatte unglaublich viele Erkenntnisse über Dinge, die ich vorher gar nicht in einen Kontext gebracht habe. Aber ich kann dir heute, das ist jetzt vielleicht 4 Jahre her oder so, ich kann dir heute beim besten Willen nicht mehr sagen, was er methodisch mit mir gemacht hat. Selbst rückblickend. Und ich habe ja mittlerweile dann auch tatsächlich beim gleichen Ausbildungsinstitut wie dieser Coach eine Ausbildung gemacht. Also ich habe die Methoden, die er angewandt hat, gelernt.
Mhm.
Und ich kann es trotzdem im Nachhinein nicht mehr richtig sagen.
Weil natürlich als Coach immer, du wendest ja nicht reine Lehre an, sondern du bringst irgendwie dich damit ein, was deine Intuition, die du mitschulst. Und er hat dann irgendwas gemacht. Und ein Teil davon war seine Ausbildung und der Rest war so seine Erfahrung und seine Coach-Persönlichkeit, ne? Mhm. Mhm.
Genau.
Ja.
Und wenn du jetzt mal unsere Erfahrungsdimensionen, also mit den, ich habe ja sogar 2 Coaching-Ausbildungen gemacht, also ich würde überhaupt nicht, ich kenne mich in der Methodik mittlerweile echt ganz gut aus.
Super Coach.
Aber das kannst du, yay! Deutschland sucht den Super Coach, let's go. Aber das hat ja der normale Kunde nicht.
Nee.
Das heißt, der Kunde geht da hin und sagt, ja, ich habe mich aufgehoben gefühlt oder ja, ich hatte eine Erkenntnis oder irgendwie, es hat mir was gebracht oder nee, war gar nichts. Aber so richtig, wie beim Rechtsanwalt auch oder beim Arzt, kannst du natürlich sagen, ich war beim Arzt, ja, Fuß tut nicht mehr weh, Fuß tut immer noch weh, was auch immer. Aber du kannst nicht genau beurteilen, was er da medizinisch mit dir gemacht hat oder halt eben auch nicht.
Mhm.
Und beim Coach würde ich sagen, es ist ganz genauso. Du kannst nicht hundertprozentig beurteilen, was er da macht und ob das gut ist, was er da macht. Du kannst nur sagen, es macht etwas mit dir.
Mhm.
Insofern bist du da auch im Bereich der Vertrauenseigenschaften. Also du musst ein gewisses Vertrauen deinem Coach entgegenbringen, dass das, was er mit dir macht, die Methodik, die er anwendet, dass das sinnvoll ist.
Mhm.
Weil letztlich beurteilen, es sei denn, du machst eine Coaching-Ausbildung und gehst dann nochmal hin, letztlich beurteilen kannst du es nicht. Daraus ergibt sich aber natürlich, dass beim Coaching dieses Informationsungleichgewicht, was ich am Anfang angesprochen habe, die Informationsasymmetrie für unsere Fachwörter-Junkies bei den Zuhörern, die ist natürlich beim Coaching deswegen besonders groß, weil auf diesem informationsökonomischen Dreieck, je mehr du im Bereich der Vertrauenseigenschaften bist, umso größer ist natürlich die Unsicherheit, weil umso weniger kannst du es beurteilen. Du kannst es noch nicht mal hinterher richtig beurteilen, geschweige denn vorher.
Okay, ja, das heißt, wir haben sozusagen mit einer nochmal ganz besonderen Kategorie an Dienstleistung zu tun, ja.
Genau.
Und
im Prinzip haben wir uns marketingtechnisch sogar einfach den schwierigsten Kandidaten rausgesucht.
Herzlichen Glückwunsch. jetzt frage ich mich allerdings gerade, ja schön, toll, ich bin Coach und habe ein Riesenproblem. Danke, wusste ich noch nicht. Als Coach Marketing, dass das kompliziert ist, herzlichen Glückwunsch. So, was mache ich denn jetzt? Also, okay, ich muss Vertrauen herstellen, weil der Kunde eine große Unsicherheitswahrnehmung hat. So viel habe ich jetzt verstanden, aber was mache ich denn jetzt? So.
Ja, also, klar, wir können jetzt hier nicht irgendwie auf unterschiedliche Maßnahmen eingehen, dafür taugt sich dieses Format einfach nicht. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass es gibt natürlich nicht die Patentlösung, die für jeden Coach passt. Also ich würde sagen, so die Themen, die auf jeden Fall, glaube ich, die wir auch jetzt schon öfter betont haben, ist, du musst Vertrauen herstellen, du musst Qualität ausstrahlen. Das kann natürlich jeder über unterschiedliche Maßnahmen machen. Grundsätzlich lassen sich Maßnahmen zur Reduzierung dieses Informationsungleichgewichts aber in 2 Kategorien einordnen. Also wir können von den sogenannten Signaling-Maßnahmen sprechen und von den sogenannten Screening-Maßnahmen. Signaling klar, also es ist vom Prinzip her, früher hat man das, glaube ich, irgendwie Push und Pull genannt. Es ist ein ähnliches Konzept. Bei den Signaling-Maßnahmen sendest du als derjenige, der die Information hat, bewusst eine Information an den Markt für denjenigen, der die Information nicht hat. Also du hast ja bei einem Ungleichgewicht, hast ja immer einen, der höher steht und einen, der unten steht. In dem Fall, der Coach hat natürlich Informationen über seine Dienstleistung, die sendet er aus. Beispielsweise, ja, indem er irgendwie Artikel schreibt über seine Methodik oder was auch immer. Ja?
Seine Fachexpertise, also ne, Themen, mit denen ich mich auskenne, genau. Dass ich auf die Weise deutlich mache, guck mal, ich kann über das und das Thema gekonnt referieren. Ich kann dich dazu gut beraten oder coachen oder wie auch immer.
Ja. Oder du gehst auf einen Kongress und sprichst zu einem bestimmten Thema, wo auch immer du sozusagen mit Signalwirkung deine potenziellen Kunden erreichst. Es ist übrigens witzigerweise auch bei Dienstleistungen nicht immer so, dass das Unternehmen die Informationshoheit hat. Also es gibt es auch umgekehrt. Beispielsweise, ich komme ja ursprünglich, also eigentlich ja immer noch aus dem Bereich Marketing und PR, also Kommunikationsbereich im Allgemeinen. Und da ist es oft zum Beispiel so, wenn ein Kunde in die Agentur kommt mit einer bestimmten Kampagne, dann hat er in diesem Moment erstmal die Informationshoheit. Denn er weiß ganz genau, was er erreichen will, er weiß, welches Produkt er bewerben will und so weiter. Also dann ist das Informationsdefizit sozusagen auf Seite des Dienstleisters. Das kann man dann über Verträge, über konkrete Briefings und so weiter, die der Kunde ganz bewusst an seinen Dienstleister gibt. Das kannst du im Coaching-Bereich übrigens auch, wenn du ganz konkret deinen Kunden vorher abfragst, beispielsweise über einen Fragebogen oder wie auch immer, was denn eigentlich sein konkretes Coaching-Thema ist. Damit gleichst du das Informationsdefizit auch vor Zustandekommen des Vertrags aus. Das wäre dann sozusagen die umgekehrte Informationshoheit. Also um jetzt einfach mal klar zu machen, es ist nicht immer so, der Unternehmer hat die Information und der Kunde hat sie nicht. Es gibt auch das umgekehrte Problem.
Spannend, ja.
Screening ist sozusagen der umgekehrte Weg. Also da sucht derjenige, dem die Information fehlt, bewusst nach Informationen. Also es ist nicht derjenige, der die Information hat, drückt sie in den Markt, sondern derjenige, der die Information nicht hat, zieht sie zu sich ran.
Das heißt aber ja, dass ich als derjenige, der die Information hat, muss sie trotzdem irgendwo zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss im Grunde zwei Sorten Informationen zur Verfügung stellen. Einmal so Signaling, also das, was ich in den Markt reinkommunizieren will. Ja, ich bin Experte für das und das Thema, ruf genau mich an, wenn du Beratung zu dem Thema brauchst, so. Und dann Screening, da muss ich ja im Grunde so ein bisschen antizipieren, was wollen die Kunden wahrscheinlich über mich wissen und das dann entsprechend, wie auch immer, über Webseite oder über was auch immer zur Verfügung stellen. Keine Ahnung, wie kann ich den erreichen? Mit welcher Methodik arbeitet die? Hat die irgendwelche Zertifikate? Was kostet die pro Stunde? Also das sind wahrscheinlich so Sachen, nach denen ich als Kunde jetzt screenen würde. Und dann weiß ich, okay, das muss ich also auch kommunizieren. Kann ich mir das so, also verstehe ich das so richtig?
Genau. Also inhaltlich sind die Informationen, die Botschaften, die Kernbotschaften, wir haben ja schon mal, glaube ich, kurz das Thema Kernbotschaften angerissen. Wenn nicht, sollten wir es noch tun. Die Botschaften sind beim Signaling und beim Screening natürlich die gleichen. Das macht ja keinen Sinn, wenn du selbst was in den Markt reinschreist und wenn der Markt nachfragt, gibst du eine andere Antwort. Das ist ja Blödsinn. Aber das sind einfach andere Kommunikationskanäle, sage ich jetzt mal. Und natürlich, Screening klingt ja erstmal, als wäre es passiv, weil dein Kunde sucht nach Informationen. Du musst sie aber, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich auch zur Verfügung stellen. Und du musst dafür sorgen, dass dein Kunde sie findet. Da sind wir ganz, ganz klassisch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Also man kann sich ja durchaus über Keyword-Analyse etc. damit auseinandersetzen, wonach meine Zielgruppe potenziell sucht. Also was sind die Stichwörter, die bei einer nicht weiter zu benennenden Suchmaschine eingeben?
Bei DuckDuckGo, wo sonst?
Sicherlich, gibt es eigentlich Yahoo noch? Egal.
Ich weiß gar nicht.
Ja. Das kannst du ja rausfinden. Also da gibt es ja genug technische Möglichkeiten, um zu wissen, wonach suchen meine Kunden.
Ah,
und dann eben
das heißt,
dementsprechend das konkret zu bedienen.
Okay, das heißt, wenn irgendwie Leute suchen nach, wer ist der beste Business Coach in Deutschland? Bester Business Coach Deutschland. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt auf meine Homepage tackern, bester Business Coach Deutschlands. Wie auch immer ich das dann hinkriege.
Ist jetzt ein bisschen platt, glaube ich. Aber formuliert, ungefähr so funktioniert
okay,
das. Ja.
Okay.
Ich meine, wir können ja nochmal irgendwie auf das Thema Suchmaschinenoptimierung werden wir garantiert irgendwann im Laufe des Podcasts eingehen. Weil das ist natürlich ein super wichtiges Thema im Coaching-Bereich. Wäre jetzt aber nur sozusagen das offensichtlichste Beispiel, was du im Bereich Screening auf jeden Fall machen musst, damit derjenige, der screent, dein potenzieller Kunde, die Informationen findet. Auch hier, ich erwähne es nur noch mal kurz am Rande, der Vollständigkeit halber, Screening funktioniert natürlich genauso auch umgekehrt. Vor Vertragsabschluss, du hast einen neuen Kunden, der eine Anfrage stellt, auch da gehe ich als Coach natürlich teilweise auf die Suche nach Informationen. Bestes Beispiel, Bonitätsnachweis. Ich glaube, die meisten von uns arbeiten mit Vorkasse, um diese Unsicherheit einfach im Vorfeld auszuschließen. Aber beispielsweise bei Vermietern, das wäre jetzt mal ein anderes Thema, die holen sich ja ganz klassischen Schufa-Nachweis. Gehen also auf der Suche nach Informationen, kann der Kunde eigentlich zahlen. Also auch da hast du sozusagen auf Seite des Unternehmers eine Screening-Tätigkeit. Aber das jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist für die meisten Coaches nicht wahnsinnig relevant. Deswegen erwähne ich jetzt nur mal so der Vollständigkeit halber.
Ja gut, es sei denn, du hast irgendwie eine Kundschaft, die selber auch, ich sag mal, im Internet sehr präsent ist, so, dass du gucken kannst, okay, wenn du Leute hast, die in Firmen unterwegs sind, dann kann ich irgendwie gucken, okay, wie stellt sich diese Firma dar? Dann kriege ich so ein Gefühl für einfach, wer ist das? Was bringt der so mit, so an, wie soll ich sagen, so kulturellem Hintergrund? Also mit kulturell meine ich so, ne, ist der aus einem Startup oder aus einem Konzern oder habe ich eine Lehrkraft oder eine Kindergärtnerin? So. Genau, das sagt mir ja so ein bisschen, auch so ein bisschen Proxy, ne? Das sagt mir dann auch so ein bisschen was, ja.
Klar. Im Bereich Vorbereitung, also beispielsweise, wenn du als Coach nicht Einzelpersonen berätst, sondern du gehst in ein Unternehmen, du wirst von einem Unternehmen angeheuert, um da beispielsweise das komplette mittlere Management zu coachen, dann hast du natürlich auch Screening-Tätigkeiten in dem Kontext, dass du dich auf deinen Job vorbereitest. Das ist klar, aber im Bereich Marketing würde ich das jetzt eher als zu vernachlässigen sehen, die Screening-Tätigkeiten des Coaches an sich.
Was ich mich gerade noch frage, in welche dieser Kategorien fällt denn so dieses Thema? Also ich denke jetzt gerade so, wir sind jetzt so in diesem Bereich Marketing, so 1:1, sag ich mal, Coach zu Interessent, so über, also die gehen direkt über meine Kommunikate, irgendwie meine Webseite, meinen Social-Auftritt, meinen Newsletter, wie auch immer. Und wie ist denn das so mit diesem Thema? Ich glaube, das ist das, was glaube ich auch zentral ist für viele, ja, so Coaches und Berater, so diese Mund-zu-Mund-Propaganda, über die ja gerade eben im Beratungsgeschäft auch so essentiell ist. So, die Freundin empfiehlt dich weiter, die Freundin sagt, hier, guck mal, die Coachin ist super, geh zu der. So, wie passt das da rein? Kann ich das auch irgendwie da mit adressieren, so mit diesem, ich sag mal, theoretischen Gebäude?
Ja und nein. Also, ich würde sagen, die Mund-zu-Mund-Kommunikation steht nochmal in gewisser Weise separat. Generell, also um es einfach mal ganz generell zu sagen, Mund-zu-Mund-Kommunikation ist eine Methode, um für den Kunden das Kaufrisiko zu reduzieren. Du ersetzt deine eigene Leistungserfahrung durch eine Erfahrung eines anderen. Also du hast selbst diese Leistung noch nicht in Anspruch genommen, du hast also keinerlei Erfahrungswerte in diesem Kontext. Du fragst aber eine dritte für dich vertrauenswürdige Personen nach ihrer Erfahrung und reduzierst damit das Kaufrisiko bzw. erleichterst deine Kaufentscheidung. Man muss aber sagen, das ist für das Unternehmen nicht immer unbedingt positiv. Es ist eine Erleichterung für den Kunden, aber die Erleichterung für den Kunden kann so oder so enden. Er kann beispielsweise sagen, warst du schon mal bei dem Coach? Und dann sagt die Freundin, ja, war ich, war furchtbar. Dann hast du auch die Kaufentscheidung für den Kunden erleichtert. Das ist aber für den Coach nicht gut. Wir reden ja immer von Mund-zu-Mund-Propaganda, als wäre das immer positiv. Insofern sei das mal erwähnt, dass das nicht immer unbedingt positiv sein muss. Natürlich kannst du das als Coach aber auch gezielt einsetzen. Also beispielsweise, wenn du Referenzen von deinen Kunden auf deine Webseite stellst, beispielsweise, ja, die Andrea aus München hat am 23.03.2019 an diesem Workshop teilgenommen und hat gesagt, das war super. Da ist das ja praktisch eine Signaling-Eigenschaft, indem du das entweder in den Markt stellst, zum Beispiel du druckst deine Referenz auf den Flyer oder du schreibst es auf deine Webseite und Kunden suchen vielleicht nach Referenzen oder es gibt ja auch diese Bewertungsportale. Man kann eigentlich für fast alles irgendwie eingeben XYZ Erfahrungen und dann wirst du immer auf irgendein Bewertungsportal weitergeleitet, wo andere Menschen schon mal Erfahrungen damit gemacht haben. Im Coaching-Bereich gibt es das, glaube ich, noch nicht so richtig.
Nicht so, so wie DocCheck oder sowas, ne? Wobei, genau. Da kannst du dich ja auch raus.
DocCheck ist ja so ein Login-Portal für Arztseiten, aber du meinst ja MEDA.
Ja, genau, also genau, wo du so Ärzte bewerten kannst. Genau, aber da habe ich auch zwischendurch gelesen, du kannst als Arzt letztlich dich da rauskaufen. Also du zahlst Geld und dann siehst du super aus, so jetzt mal platt gesprochen. Also ja. Das
gibt es ja auch immer wieder bei Amazon und so, dass da gekaufte Produktrezensionen gibt.
Oh ja.
Also die digitale Mund-zu-Mund-Propaganda hat, glaube ich, ein bisschen an Vertrauenswürdigkeit verloren und erfüllt deswegen nicht mehr so richtig ihren Zweck.
Ah.
Natürlich kann man die als Coach nutzen. Man kann sich als Coach auch sehr darauf stützen. Die Leute aber immer als nur begleitender Effekt einer gezielten Marketingstrategie sein. Denn das Problem an der Mund-zu-Mund-Propaganda ist eben einfach, abgesehen von den Referenzen auf deiner Webseite, kannst du die nicht steuern.
Nee.
Du hast als Coach keinen direkten Einfluss darauf.
Nicht auf diese direkten Gespräche, ne, zwischen der Klientin und ihrer Freundin, also wirklich diese nachgelagerte Ebene. So, ja.
Ja, und selbst Google-Bewertungen. Also ich meine, natürlich kann man da was dran machen und man kann Google bitten, die zu löschen, aber das machen die, glaube ich, nicht so wirklich gerne.
Nee, man sieht ganz oft so mal so einen Stern, weil irgendwem was nicht gepasst hat. Und ja, ich glaube, wenn Google das großartig löschen würde, wird man die nicht sehen, ja.
Nee, und natürlich kannst du darauf reagieren, wenn das eine unfaire Bewertung ist. Du musst aber, soweit ich weiß, Google nachweisen, um eine Bewertung wirklich löschen zu können, musst du Google nachweisen, dass diese Person beispielsweise nie bei dir Kunde war.
Mm.
Also, dass die Bewertung einfach nicht realistisch, nicht echt ist.
Mm.
Dann kriegst du die gelöscht.
Schwierig, ja.
Aber auch da hast du tatsächlich keinen großen Einfluss drauf.
Nee.
Wenn ein Kunde bei dir war und hat gesagt, das war blöd und viel zu teuer und schreibt das auf deine Google-Seite, ja, dann steht
dann
das
da. Dann ist das so, ja. Mich dazu bringt...
Eher eine Sonderrolle. Ja.
Ein so ein Ding ist auch, wenn man wirklich irgendwann einfach mengenmäßig, ne, dass man jedem, fragt eure Freunde, so auf gut Deutsch, die ihr mal gecoacht habt, hey, kannst du mir bei Google eine gute Rezension dalassen? Weil dann hast du schon mal 10 gute Rezensionen. Wenn dann eine nicht so gute dabei ist, dann ist es nicht, hat 3 Rezensionen und 2 waren schlecht. Sondern so durchweg gut, ja, und einer, ja. Also mir geht es so, wenn ich irgendwo Google-Rezensionen angucke und der hat 20, 30 Rezensionen und eine war schlecht, denke ich, okay, dann war mit dem Menschen, der die geschrieben hat, irgendwas nicht in Ordnung. Wenn alle anderen der Meinung sind, das Business ist super, so, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Also das, so, ne, dieser Mengeneffekt, finde ich, hilft da auch. Ja.
Klar, das ist, ich meine, da kann man natürlich super viel machen. Es gibt viele Unternehmen, die das auch aktiv befördern. die zum Beispiel sagen, du bekommst beim nächsten Mal XY% Rabatt, wenn du vorher eine Google-Bewertung geschrieben hast. Du darfst natürlich nicht sagen, du musst eine gute Google-Bewertung schreiben, damit du Rabatt bekommst. Aber wenn er das nächste Mal wiederkommt und diese 5% Rabatt in Anspruch nimmt, dann zahlt er immer noch eine Menge Geld für die Coachingstunde, dann war er ja wahrscheinlich potenziell grundsätzlich zufrieden.
Mhm.
Und wird das ja auch äußern. Also es gibt, ich habe das bei Restaurants zum Beispiel ganz oft gesehen. Ich war mal in Wiesbaden, Stammkunde ist jetzt übertrieben, bei einem ganz tollen koreanischen Restaurant. Die haben das tatsächlich eine ganze Zeit lang gemacht. Also gratis Vorspeise bei einer Google-Bewertung oder bei einem Instagram-Post oder nach dem Motto, teile uns auf Instagram, bekommst beim nächsten Mal eine gratis Vorspeise.
Mhm.
Sowas in der Art. Also man, da gibt es natürlich viele Methoden. Wir können natürlich irgendwie auch mal in einer Folge darauf eingehen, wie man generell mit diesem ganzen Thema Bewertungen und Teilen im Internet umgeht. Also nicht dein eigener Social-Media-Kanal, sondern was andere über dich schreiben.
Mhm.
Können wir sicher mal eine Folge zu machen. Wie gesagt, ist aber nicht in letzter Instanz steuerbar. Insofern, meiner Meinung nach, ersetzt eine Mund-zu-Mund-Propaganda nicht eine gezielte Marketingstrategie.
Nee, ich glaube, das kann man festhalten. Ich glaube auch, du brauchst die Marketingstrategie, um das Narrativ, was Mund-zu-Mund weitergegeben wird, steuern kannst du es nicht, aber beeinflussen zu können. Ich glaube, wir können dann auch mal so über das Thema Social Listening sprechen. Also das ist halt interessant für diejenigen, die sagen, Social Media ist ein erhebliches Baustein meiner Marketing-Tätigkeiten so. Für alle anderen ist das, glaube ich, nicht interessant. Aber ja, genau, wie kann ich erstmal Social Listening betreiben, um zu wissen, was wird denn über mich gesprochen in anderen Kanälen? Und wie kann ich dann an diesem Narrativ teilhaben? Ohne irgendwie einfach, ich sehe das manchmal so nie die Kommentar drunter zu setzen oder dann irgendwie, weiß ich nicht, entweder, oh, dir hat's nicht gefallen, oh, melde dich doch bitte bei uns, dann kriegst du einen Rabatt, so manchmal bei so, keine Ahnung, ja, so Restaurants oder sowas hat man das mal, aber vielleicht gibt's da auch geschicktere Möglichkeiten, genau, oder einfach beim Crafting eben deines, wie nanntest du es vorhin? Signaling, genau. Ich glaube, das ist der Punkt beim Signaling, Teil deiner Strategie, ein Narrativ zu craften, was sich leicht tut, da entsprechend so weitergegeben zu werden. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt. Vielleicht fällt mir das dann zum nächsten Mal ein. Also wenn wir dann über das Thema sprechen. So. Ja, genau.
Ja, aber das ist ein valider Punkt, das sollten wir auf jeden Fall mal machen.
Mhm.
Gerade, ich meine, du hast es ja angesprochen, Social Listening, nur für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Es gibt natürlich diverse Werkzeuge im Internet, die es euch erleichtern, sämtliche Erwähnungen eures Unternehmens oder eurer Person auf sämtlichen Online-Kanälen zu überwachen. Also da gibt's Dienstleister für, die das machen. Es gibt aber auch Tools, die ihr sozusagen für einen geringen Unkostenbeitrag kaufen oder mieten könnt, die ihr dann selbst auswerten könnt. Je kleiner das Unternehmen ist, dann lohnt es sich auch noch, das händisch zu machen, dass man beispielsweise irgendwie sich angewöhnt, alle 3 Tage mal selbst auf seine Google-Seite zu gehen oder was auch immer. Man kann sich da auch Alerts einrichten, etc. Das sollten wir alles mal in einer separaten Folge besprechen. Also wie gehe ich damit um und wie versuche ich die möglichst große Kontrolle darüber zu behalten, also die größtmögliche Kontrolle darüber zu behalten, was digital so über mich gesprochen wird.
Genau. Ja, ich finde, das klingt doch jetzt schon wieder nach einem guten Ausblick. Aber vielleicht, um sozusagen die konkreten nächsten Themen schon mal anzuläuten. Ich glaube, für heute haben wir wieder richtig viel Stoff gemacht hier. Ich fühle mich fast, als würden wir hier eine Vorlesung geben, weißt du das?
Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich harter Tobak. Also klar, wir haben euch jetzt ein bisschen auch mit Fachbegriffen zugeschmissen. Ich hoffe, es ist trotzdem ein bisschen klar geworden, was wir euch damit sagen wollen, warum Dienstleistungsmarketing für Coaches so problematisch ist. Aber klar, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Also ich meine, es gibt ja Coaches, die erfolgreiches Marketing betreiben, so ist es ja nicht. Insofern gibt es da natürlich irgendwie auch Möglichkeiten und Wege, wie man da ans Ziel kommt. Die sind sicherlich nicht für jeden Coach gleich, aber auf ganz viele verschiedene Maßnahmen, Strategien und Ideen gehen wir ja auch hier im Podcast noch ein.
Ja, ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Wir streuen das Thema, glaube ich, weil das so übergreifend und omnipräsent ist, streuen wir es, glaube ich, auch einfach immer mal wieder mit ein. Genau. Aber vielleicht fürs nächste Mal können wir schon mal jetzt ankündigen. Da wird es nochmal ein bisschen technisch. Da geht es dann um so ein paar technische Tipps und Tricks, die ihr vielleicht in eurem Selbstmarketing noch nicht ausgeschöpft habt. Da geht es dann so ein bisschen in die Nischen. Aber genau, mehr dazu beim nächsten Mal. Ja, super. Ich würde sagen, damit ist die heutige Vorlesung beendet und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.